HR Info. Funkkolleg Wirtschaft. Erschütterte Wahrheiten. Neue Werte.
In einer Extra-Ausgabe hören Sie nun ein Gespräch mit Professorin Isabel Schnabel. 8 Jahre lang lehrte sie an der Universität Mainz. Seit Ende letzten Jahres ist sie Professorin in Bonn. Und seit fast 2 Jahren ist Frau Schnabel auch Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Sie ist also eine der 5 sogenannten Wirtschaftsweisen. Das Gespräch fand statt im Verlauf der Vorbereitungen des Funkkollegs Wirtschaft. Judith Kösters von der HR Info Wirtschaftsredaktion hat Frau Schnabel damals noch in Mainz besucht und ihr zunächst die Frage gestellt: Wozu braucht die Bundesregierung denn diesen Sachverständigenrat?
Ja, der Sachverständigenrat ist das einzige Gremium, das einmal im Jahr im Auftrag der Regierung die gesamte Wirtschaftspolitik durchleuchtet und ganz umfassend begutachtet. Dabei ist ganz wichtig, dass wir kein Teil der Regierung sind, sondern wir sind ein unabhängiges Gremium. Das heißt, wir wählen auch unsere Themen, wählen wir selbst. Und es gibt niemanden, der uns einen konkreten Auftrag gibt, ein bestimmtes Thema besonders anzusehen oder eine ganz bestimmte Frage zu beantworten.
Was ist Ihre Motivation, mitzumachen?
Ja, als Ökonom befasst man sich natürlich mit Themen, die eigentlich tagtäglich durch die Zeitungen geistern. Und das ist natürlich eine ganz große Herausforderung, auch ein bisschen dazu beitragen zu können, die Wirtschaftspolitik aktiv zu gestalten. Und wir spielen natürlich eine wesentliche Rolle auch für die öffentliche Meinung. Das heißt, es geht ja nicht nur um den Kontakt mit den Politikern, sondern eben auch darum, dass wir eben mit der Öffentlichkeit sprechen.
Und mögen Sie diese Bezeichnung, die Wirtschaftsweise? Sind Sie gerne jetzt eine Wirtschaftsweise?
Ja, also dieser Begriff Wirtschaftsweise ist natürlich übertrieben. Also wenn man sich jetzt den Sachverständigenrat anguckt, dann waren das immer Ökonomen, die also in ihrem Fachgebiet sehr ausgewiesen waren, die also einen guten Namen hatten, die aber auch eben in der Lage sind, eine Brücke zu schlagen zur Wirtschaftspolitik. Das ist natürlich ganz wichtig. Aber es gibt natürlich auch außerhalb des Sachverständigenrats sehr viele Ökonomen, die etwas zu sagen haben. Insofern sollte man den Begriff Wirtschaftsweise vielleicht nicht zu ernst nehmen.
Haben Sie den Eindruck jetzt bisher, dass Sie in der Politik gehört werden?
Ja, wir werden durchaus in der Politik gehört. Man darf natürlich da keine falsche Vorstellung haben. Es ist nicht so, dass wir der Politik etwas erzählen und die Politik das dann genauso umsetzt, sondern die Idee ist ja eher die, dass wir Optionen aufzeigen, dass wir verschiedene Optionen bewerten, dass wir also auch dann empirisch irgendwelche Aussagen unterfüttern, aber wir können den Politikern ihre politische Entscheidung ja nicht abnehmen. Das heißt, die politische Entscheidung müssen die Politiker selbst treffen.
Der Verein für Sozialpolitik hatte so einen Aufruf zur evidenzbasierten Wirtschaftspolitik, stärker Werturteile und Analyse trennen. Das klingt sehr vernünftig. Aber wie sehr kann man das? Wie sehr spielen Werturteile doch immer rein?
Ja, das ist natürlich sehr schwierig, aber das bedeutet ja nicht, dass man es nicht versuchen muss. Also ich stehe sehr stark hinter dieser Idee der evidenzbasierten Wirtschaftspolitik. Ich arbeite selbst in meiner Forschung stark empirisch. Und man muss ja immer sehen, dass eine Theorie kann einem ja nie sagen, wie die Welt funktioniert, sondern sie kann einem nur sagen, wie die Welt funktionieren könnte. Man kann also einen logisch konsistenten Mechanismus entwerfen, wie die Welt funktionieren könnte. Aber dann ist ganz zentral, dass man dann eben diese Theorie mit Daten konfrontiert und überprüft, ob diese Theorie ein Wahrheitsgehalt hat. Und deshalb hat ein ganz großer Teil der Ökonomen sich eben diesem Credo verschrieben, dass man Theorien empirisch validieren muss. Und wir leben ja in einer Zeit, in der unheimlich viele Daten generiert werden. Das ist für uns Wissenschaftler natürlich eine ganz tolle Sache, weil wir eben deshalb auch jetzt in der Lage sind, Theorien zu überprüfen, bei denen das früher gar nicht möglich war, weil die Daten nicht da waren. Ja, den Ökonomen wird ja häufig vorgeworfen, dass sie die Finanzkrise nicht vorhergesagt haben. Aber meines Erachtens ist es so, dass die Prognose von wirtschaftlichen Entwicklung vollkommen überbewertet wird. Weil wir wissen natürlich, dass Prognosen immer fehlerbehaftet sind. Sie sind dennoch nützlich, um die Wirtschaftspolitik zu gestalten. Aber sie sind letztlich nur ein ganz kleiner Teil dessen, was die Wirtschaftswissenschaften tun. Beispielsweise ist es so, dass man nie einem Arzt seine Kompetenz absprechen würde, Nur weil er nicht in der Lage ist, genau zu prognostizieren, wann ein Raucher Lungenkrebs bekommt. Und man käme schon gar nicht auf die Idee, zu bezweifeln, dass es einen Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs gibt. Aber genau das macht man bei den Ökonomen. Weil eben diese Prognose nicht genau funktioniert, wird die gesamte Kompetenz der Ökonomen in Zweifel gezogen. Und das halte ich für einen großen Fehler, denn gerade was die Finanzkrise angeht, hat man die grundsätzlichen Zusammenhänge sehr, sehr gut verstanden. Also ich selbst habe Jahre vor der Finanzkrise über diese Mechanismen promoviert, die in der Finanzkrise so eine große Rolle gespielt haben. Also dass man die Finanzkrise nicht prognostizieren konnte, lag ja unter anderem auch daran, dass man viele Informationen gar nicht hatte. Also niemand hatte die Informationen, auch die Märkte hatten die Informationen nicht. Und deshalb war das Prognostizieren an der Stelle nicht so einfach. Aber es gab natürlich Warnsignale und viele Ökonomen haben beispielsweise darauf hingewiesen, dass es Übertreibung gab in einigen Immobilienmärkten. Und das hat man gesehen, aber die Warnungen wurden nicht besonders ernst genommen.
Gibt es denn in Deutschland vielleicht bisher weniger eine Tradition, so zu arbeiten? Also ist das noch neu und hängt man teilweise an Theorien, die ohne Empirie auskommen?
Nein, überhaupt nicht. Also das ist jetzt seit Jahrzehnten ist es so, dass die Empirie immer wichtiger geworden ist. Die hat auch inzwischen Eingang gefunden in das Standardcurriculum, das heißt also auch so Fächer wie empirische Wirtschaftsforschung, was ich also selbst unterrichte, sind ein fester Bestandteil des wirtschaftswissenschaftlichen Curriculums. Und kein Ökonom kann die Uni verlassen, ohne diese Bereiche kennengelernt zu haben. Und also auch kein Doktorand kann heute sich diesem Bereich vollkommen verschließen. Insofern würde ich sagen, die deutsche Volkswirtschaftslehre ist da wirklich voll auf der Höhe.
Können Sie mir ein Beispiel geben, wo Theorie und Empirie ineinander spielen? Wie bringen Sie das Ihren Studenten bei? Was ist ein gutes Beispiel?
Ein ganz wichtiger Bereich ist die Arbeitsmarktpolitik. Da hat es ja in Deutschland jahrzehntelang arbeitsmarktpolitische Maßnahmen gegeben, zum Beispiel diese ABM-Maßnahmen, bei denen man dann aber empirisch festgestellt hat, dass viele dieser Maßnahmen überhaupt nicht wirksam sind. Das heißt, über Jahre hinweg wurden da Steuergelder verschleudert, weil jeder dachte, diese Maßnahmen seien sinnvoll, aber einer empirischen Überprüfung hat das eben nicht standgehalten. Das heißt, man hat dann festgestellt, dass diese Maßnahmen fast gar keine Effekte hatten und das hat dann auch dazu geführt, dass die Arbeitsmarktpolitik sich verändert hat. Und solche Beispiele verwenden wir dann auch in den Vorlesungen.
Und die Öffentlichkeit und die öffentliche Diskussion, haben Sie das Gefühl, die Ökonomen in Deutschland und die Öffentlichkeit kommunizieren gut, so wie sie sollten, so wie es sein sollte?
Mein Eindruck ist, dass sich das deutlich verbessert hat. Also früher waren die Ökonomen meines Erachtens nicht so sichtbar, aber inzwischen gibt es doch eine ganze Reihe von Ökonomen, die sich regelmäßig äußern, sei es im Fernsehen, sei es im Radio, sei es in den Printmedien. Insofern glaube ich, dass die Diskussion da eigentlich ganz gut funktioniert inzwischen. Das war früher anders. Also viele Wissenschaftler haben sich nicht so in die Öffentlichkeit gewagt. Aber mein Eindruck ist, dass sich das sehr stark verändert hat.
Gibt es ein Beispiel, wo Sie sagen, da haben sich die Ökonomen in guter Weise eingebracht?
Ja, ich denke, zunächst einmal merkt man, dass wirtschaftspolitische Entscheidungen eigentlich gar nicht mehr ohne ökonomischen Rat gefällt werden. Also es ist natürlich so, dass die Ökonomen eben nur Ratschläge geben können und die Politik nicht selbst machen, aber der ökonomische Input ist heute quasi standardmäßig da für jede wirtschaftspolitische Entscheidung. Natürlich gibt es Beispiele, wo das besser funktioniert hat und wo es schlechter funktioniert hat. Ich glaube, ein Beispiel, wo es sehr gut funktioniert hat, sind die Hartz-IV-Reformen. Da hat ja auch der Sachverständigenrat eine ganz wichtige Rolle gespielt. Er hat diese Reform maßgeblich mit geprägt. Aber da ist es eben auch so, dass es auf fruchtbaren Boden gefallen ist und dass damals eine politische Konstellation da war, die eben das begünstigt hat, dass diese Vorschläge dann auch umgesetzt wurden. Aber es gibt auch andere Beispiele, da ist das nicht der Fall. Also man könnte denken an die Rentenreform der Regierung. Da ist es so, dass die Ökonomen und auch der Sachverständigenrat sehr deutlich davor gewarnt haben, diese Reform umzusetzen. Trotzdem wurden diese Reformen umgesetzt gegen den Ratschlag der meisten Ökonomen. Und dennoch würde ich selbst da sagen, dass es einen gewissen Einfluss gegeben hat, denn die Öffentlichkeit wurde sensibilisiert, die Themen wurden diskutiert in den Talkshows, in den Zeitungen. und damit vermutlich auch dann zu Hause am Stammtisch. Und das steckt natürlich auch den Rahmen der Politik dann ab. Das heißt, es wäre jetzt also schwierig, die Reform noch ein Stück weiter zu treiben, sondern eigentlich ist es jetzt so, dass die Politik da einen gewissen Gegenwind erfährt. Und ich glaube, da spielen wir dann auch eine gewisse Rolle.
Ich denke gerade, vielleicht hat gar nicht jeder im Kopf, was da in Sachen Rentenreform zuletzt passiert ist. Vielleicht können Sie noch mal sagen.
Ja, also die Bundesregierung hat ja zwei wesentliche Reformen durchgeführt. Das eine war eben die Rente mit 63, also die abschlagsfreie Rente mit 63 für langjährig Versicherte. Und das widerspricht ja der Idee, dass wir alle länger arbeiten müssen, weil wir eben auch immer älter werden. Und die zweite wichtige Reform war die sogenannte Mütterrente. Das heißt, das war eine Besserstellung von Müttern bezüglich der Rentenansprüche. Und es geht ja nicht darum, dass man den begünstigten Personen das nicht gönnt. Nur wir sind eben in Deutschland in einer sehr schwierigen demografischen Situation. Und man muss halt sehen, dass diese erheblichen Mehrkosten getragen werden müssen durch die jüngere Generation, die eh nicht mehr ähnlich üppige Rentenansprüche haben werden wie die ältere Generation. Und insofern fanden viele Ökonomen diese Reformen falsch.
Wenn man überlegt, welche Ökonomen wirklich einer breiteren Öffentlichkeit bekannt sind, dann kommt man eigentlich nur auf den einen, Hans-Werner Sinn. Danach wüsste ich gar nicht mehr, wen man noch nennen könnte auf der Muss-Liste sozusagen. Ist das einfach nur maximal eine Handvoll, die es schafft, sich so zu äußern, die auch vielleicht talkshowfähig ist? Muss man da gewisse Fertigkeiten haben, die einfach nicht jeder hat?
Ja, es ist nicht ganz einfach, so stark in die Öffentlichkeit zu gehen wie Hans-Werner Sinn. Also Hans-Werner Sinn polarisiert natürlich sehr stark. Und muss dabei dann an gewissen Stellen natürlich auch sehr stark vereinfachen. Und das mögen die meisten Wissenschaftler natürlich nicht. Die möchten gerne differenziert argumentieren. Und das ist nicht immer so talkshowfähig. Ne? Das heißt, als differenziert argumentierender Ökonom kann man in so einer Talkshow natürlich auch ganz schön untergehen. Deshalb ist das auch ein Format, dem ich mich bislang nicht geöffnet habe.
Haben Sie Anfragen?
Ja, ich kriege regelmäßig Anfragen, aber bislang habe ich das noch nie gemacht.
Gehen wir mal auf Ihre Themen. Ich nehme an, die Themen, die Ihnen besonders am Herzen liegen, da will man am wenigsten vereinfachen. Inwiefern ist das, was Sie da machen, talkshowfähig oder nicht talkshowfähig oder auch für Otto-Normalverbraucher wirklich nicht zugänglich?
Ja, also ein großer Teil der Diskussion wird natürlich tatsächlich in Fachkreisen geführt. Da wird es sehr schnell, sehr speziell und das sind dann Themen, die man tatsächlich in einer Talkshow nicht diskutieren kann. Aber wenn Sie an Dinge denken, wie dass griechische Einleger vor verschlossenen Banken stehen, an ihr Geld nicht mehr herankommen oder dass Menschen für ihre Rente kaum noch sparen können, weil die Zinsen so niedrig sind oder wenn wir sehen, dass die Aktienpreise sich blasenartig entwickeln, dann sind das natürlich schon Themen, die die Menschen umtreiben. Und da kommt man dann auch dahin, dass man durchaus auch mit einer breiten Öffentlichkeit sprechen kann. Das heißt, es gibt durchaus Themen, selbst aus diesem speziellen Bereich, die dann doch sehr nah an die Menschen herangehen. Ne? Und generell sind diese Themen der Finanzstabilität schon deutlicher ins Bewusstsein gerückt. Also viele Menschen verstehen inzwischen, wie wichtig es ist, dass ein Finanzsystem reibungslos funktioniert. Früher hat man sich mit diesen Themen nicht so stark beschäftigt. Man muss ja sehen, dass gerade Deutschland jahrzehntelang von Finanzkrisen verschont gewesen ist. Übrigens als eines der wenigen Länder. Es gab in den USA gab es immer mal wieder kleinere und größere Krisen, aber ein Land wie Deutschland blieb eben verschont. Und deshalb war das, glaube ich, im Bewusstsein der Menschen nicht mehr so drin. Und das hat sich jetzt natürlich geändert.
HR Info, Funkkolleg Wirtschaft. In einer Extra-Ausgabe hören Sie Ausschnitte aus einem Gespräch mit der Bonner Professorin Isabel Schnabel. Lange Zeit schien es einen tiefen Graben zu geben zwischen Ökonomen und Politologen. Wechselseitig hatte man sich einen einseitigen Blick auf die Wirtschaft vorgeworfen, wenn nicht gar Inkompetenz. Wie sieht das heute aus? Aus der Sicht einer der führenden deutschen Wirtschaftswissenschaftlerinnen hat Judith Kösters von der HR Info Wirtschaftsredaktion gefragt.
Grundsätzlich halte ich es für ausgesprochen wichtig, dass die Ökonomen gesellschaftliche und politische Aspekte mit einbeziehen. Aber das tun sie auch. Man kann ja über Wirtschaftspolitik gar nicht sprechen, ohne gesellschaftliche und politische Aspekte zu berücksichtigen. Ich meine, die Wirtschaftswissenschaften sind eine Sozialwissenschaft und sind insofern eingebettet in die Gesellschaft. Und natürlich versuchen wir, diese Aspekte zu berücksichtigen. Es ist natürlich auch wichtig, dass man sich dann mit anderen Disziplinen austauscht, weil natürlich haben wir Ökonomen nun mal eine Spezialisierung im Bereich der Ökonomie. Und wir müssen offen sein, auch dazu zu lernen, wenn Politologen, Soziologen Erkenntnisse haben und müssen die dann auch in unsere Modelle einbeziehen. Aber mein Eindruck ist, dass die Ökonomie eigentlich in den letzten Jahren sehr offen geworden ist gegenüber anderen Richtungen. Also beispielsweise gibt es eben diese Entwicklung der Verhaltenswissenschaften als Unterdisziplin der Ökonomie, dass man also nicht mehr ausgeht standardmäßig von dem Homo economicus, sondern dass man eben auch zulässt, dass Menschen sich auf gewisse Weise irrational verhalten und dann betrachtet, wie das die Vorhersagen der althergebrachten Modelle verändert. Und das ist ein ganz wesentlicher neuer Zweig der Ökonomie, der uns auch sehr stark vorangebracht hat. Damit müssen wir die alten Modelle nicht zur Seite legen, weil auch die haben eben in gewissen Bereichen einen sehr guten, sehr großen Erklärungsgehalt. Aber da ist durchaus einiges passiert, gerade im interdisziplinären Bereich.
Können Sie denn was anfangen mit dem, in Frankfurt heißen Sie kritische Ökonomen, ich glaube das Obernetzwerk heißt plurale Ökonomik. Ja, können Sie damit was anfangen?
Also zunächst einmal finde ich es sehr wichtig, dass es Kritik gibt. Ich freue mich auch darüber, wir haben ja auch in Mainz eine Studenteninitiative, Real World Economics nennen die sich, und die setzen sich kritisch auseinander mit den Wirtschaftswissenschaften, auch mit dem Lehrkanon. Ich finde das unheimlich wichtig, dass Kritik geäußert wird, und ich erwarte auch von uns als Disziplin, dass wir uns damit auseinandersetzen. Also große Teile der Kritik teile ich persönlich nicht. Also ich glaube, da gibt es viele Missverständnisse. Beispielsweise wird uns eben immer vorgeworfen, wir wären stromlinienförmig und einseitig. Aber letztlich gibt es innerhalb der Wirtschaftswissenschaften eine solche Vielfalt an Erklärungsansätzen. Und da hat sich gerade in den letzten Jahren eben auch sehr viel getan. Und Sie können sich auch angucken, wie unsere Disziplin reagiert hat auf die Finanzkrise. Und da hat man natürlich festgestellt, dass manche Modelle lückenhaft waren. Aber das hat dann eben auch dazu geführt, dass es eine sehr große Aktivität dann in diesem Bereich gegeben hat, dass also makroökonomische Modelle entwickelt wurden, in denen dann der Finanzsektor eine deutlich größere Rolle spielte als vorher, weil man natürlich erkannt hat, dass manche Modelle eben nicht in der Lage waren, die Krise zu erklären. Aber insgesamt ist mein Eindruck eben der, dass wir durchaus in der Lage waren, dann eben auch Fehler zu erkennen und dann eben auch neue Forschungsaktivitäten zu entfalten, um die Modelle zu verbessern. Und Sie müssen immer sehen, die Ökonomen haben ja das Problem, dass das Untersuchungsobjekt, mit dem wir arbeiten, ausgesprochen komplex ist und sich dauernd verändert. Und natürlich ist es so, dass man da dann auch immer wieder etwas dazulernen muss. Das heißt, es gibt nicht so viele allgemeine Wahrheiten, auf die wir uns zurückziehen können. Insofern ist das in den Naturwissenschaften manchmal einfacher. Nur in der Ökonomie gibt es nicht so viele Naturgesetze, sondern alles verändert sich, und dann müssen sich eben auch die Erklärungsansätze verändern. Und ich halte es auch für wichtig, dass wir uns nicht dahinstellen und so tun, als wüssten wir genau, wie die Welt funktioniert, weil das wissen wir tatsächlich eben nicht. Es gibt einige Theorien, die sich als ausgesprochen robust erwiesen haben, aber wir wissen eben auch, dass es an anderen Stellen immer wieder Nachbesserungsbedarf gibt, und diese Offenheit müssen wir natürlich auch gegenüber den Studenten demonstrieren. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass es einen Basiskanon gibt im Studium, den wir abdecken müssen. Daran geht natürlich auch kein Weg vorbei. Wir können ja nicht in der ersten Vorlesung anfangen zu diskutieren, sondern wir müssen erstmal ein Fundament legen. Und dann ist aber eben auch wichtig, dass man dann auch die Dinge in Frage stellt.
Sind denn einige Forscher zu verliebt in ihre Modelle und in ihre Mathematik?
Das gibt es sicherlich, aber ich glaube, es ist eben eher die Ausnahme als die Regel. Gerade weil sich in den letzten Jahren so viel getan hat im Bereich der empirischen Wirtschaftsforschung, kommt man damit eigentlich nicht mehr durch. Und zwar nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern man kommt auch in der Wissenschaft damit nicht mehr durch. Das heißt, auch da wird diese Überprüfung der Modelle anhand der Realität inzwischen gefordert. Also man kommt in eine amerikanische Spitzenzeitschrift nicht mehr rein mit einem Modell, das vollkommen losgelöst ist von der Realität.
Und gibt es eine Mainstream-Ökonomik, und sind Sie eine Mainstream-Ökonomin?
Ach, das sind immer schwierige Begriffe. Also Es gibt mehr Vielfalt, als die meisten glauben. Aber natürlich gibt es auch Grundprinzipien, an die die meisten Ökonomen glauben. Also es gibt auch Grundprinzipien, die die meisten Ökonomen für richtig halten. Also beispielsweise würden die meisten Ökonomen sagen, dass staatliche Eingriffe in Märkte grundsätzlich vermieden werden sollten, weil eben der Markt erstmal grundsätzlich besser in der Lage ist, die knappen Ressourcen zu verteilen und dass man dann eben betrachten muss, ob es an irgendeiner Stelle ein Versagen des Marktes gibt und dann ist eben ein staatlicher Eingriff womöglich gerechtfertigt. Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel, die meisten Ökonomen würden die Sichtweise teilen, dass Freihandel grundsätzlich etwas Positives ist, dass also da dann die beteiligten Länder alle profitieren können.
Das wäre ja zum Beispiel so ein Punkt, wo Entwicklungsökonomen oder vielleicht eher auch Entwicklungshilfeexperten dann eben teilweise widersprechen und sagen, es ist aber in vielen Fällen so, dass durch den Freihandel sich Dinge verschieben, dass da dann irgendwelche Konzerninteressen sich viel zu stark niederschlagen können und dann am Ende mehr Verlierer dastehen als Gewinner, auch wenn es in der Theorie anders aussieht. Versucht man darauf einzugehen?
Ja, also wir leben ja als Wissenschaftler davon, dass wir althergebrachte Wahrheiten immer wieder hinterfragen. Und deshalb ist es eigentlich immer so, dass quasi ein Wettbewerb der Ideen besteht und dass Leute also versuchen, die alten Weisheiten eben zu hinterfragen. Und das ist natürlich auch ganz wichtig und das gilt sicherlich auch für den Freihandel. Und da mag es einzelne Bereiche geben, in denen der Freihandel nicht so gut funktioniert. Und dennoch ist es so, dass all dieses Hinterfragen letztlich doch im Bereich des Freihandels zu dem Schluss geführt hat, dass insgesamt der Freihandel wohlfahrtssteigernd ist. Aber auch da gibt es dann Bereiche, in denen man davon abweichen muss. Aber das ist genau die Kunst, dass man erkennt, an welchen Stellen man eben abweichen muss, weil gewisse Dinge eben nicht gut funktionieren.
Ja, wobei, was mir jetzt noch gerade zu denken gibt, also wenn man sagt, abweichen muss, genau, dann deutet das ja an, es gibt eben doch eine klare Grundvorstellung, mit der man erstmal rangeht und das ist in dem Sinne schon Mainstream, ne?
Ja, wenn Sie es so wollen, also dann ist der Mainstream der, dass man zunächst einmal sagt, Märkte funktionieren und dass man dann eine Begründung braucht, um dann von dieser Grundthese abzuweichen. Und das ist, denke ich, das kann man sagen, das ist ökonomischer Mainstream.
Vielleicht können Sie ein Beispiel sagen, wo die Empirie wieder reinkam und geholfen hat zu zeigen, dass irgendwo Märkte nicht funktionieren, also dass man es nicht unbedingt theoretisch begründen muss, sondern auch sehen kann, da und da funktioniert es nicht.
Ja, ich glaube, eine interessante Diskussion ist die Diskussion um den Mindestlohn. Da ist natürlich erstmal der Mainstream der, dass wenn man also einen Mindestlohn hat, dass der dazu führen kann, dass es zur Arbeitslosigkeit kommt. Insbesondere eben dann, wenn der Mindestlohn größer ist als die Produktivität der entsprechenden Person, also das, was die Personen erwirtschaften. Und da gab es dann eine ganz interessante Debatte unter den Ökonomen, weil es eben eine empirische Studie gab, die gezeigt hat, dass das eben nicht zwingend der Fall sein muss. Dass es also nicht sein muss, dass es also zu Beschäftigungsverlusten kommt. Und das Ganze wurde dann auch empirisch begründet. Da ging es also dann um das Ausnutzen von Marktmacht. Und so ist man dann eben zu dem Schluss gekommen, dass in vielen Fällen stimmt es wohl, dass es Beschäftigungsverluste geben kann. Aber wenn die niedrigen Löhne daran liegen, dass Arbeitgeber Marktmacht ausnutzen, dann muss das eben nicht so sein. Und so ist man dann zu einem relativ differenzierten Urteil gekommen. Das bedeutet natürlich nicht, dass man sich dann am Ende einig ist. Sie kennen die Diskussion um den Mindestlohn in Deutschland. Aber auch da ist es so, dass ja die meisten Ökonomen dem Mindestlohn nicht grundsätzlich negativ gegenüberstehen, sondern es geht dann eher um die Frage, wie der Mindestlohn eben ausgestaltet werden sollte. Und viele Ökonomen haben beispielsweise argumentiert, dass es vielleicht nicht sinnvoll ist, denselben Mindestlohn in München zu haben und in Ostdeutschland. Ja, dass das vielleicht eben keine sinnvolle Konstruktion ist. Oder auch, dass man vielleicht mit einem etwas niedrigeren Mindestlohn hätte anfangen sollen, um erstmal zu gucken, wie das Ganze wirkt, das Ganze dann empirisch zu validieren im Sinne einer evidenzbasierten Wirtschaftspolitik und dann zu gucken, wie die Spielräume sind, um den Mindestlohn zu erhöhen, um dann eben zu einem gesellschaftlich optimalen Ergebnis zu kommen.
Sagt die Bonner Professorin Isabel Schnabel. Seit fast 2 Jahren ist sie auch Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Sie ist also eine von 5 sogenannten Wirtschaftsweisen. Die Fragen stellte Judith Kösters von der hr-info-Wirtschaftsredaktion. Alle bisher gesendeten Folgen des Funkkollegs finden Sie übrigens zum Nachhören auf unserer Webseite funkkolleg-wirtschaft.de. Und zum Nachlesen finden Sie die Manuskripte aller regulären Folgen dieses Funkkollegs auch kompakt in einem Buch. Das ist erschienen im Campus Verlag. Sein Titel lautet Welt der Wirtschaft.